Wie könnten wir das Nähen von Bekleidung zu dem nächsten großen Ding machen? Warum gibt es eigentlich keine schicke Nähsendung im Fernsehen? Schließlich gibt es seit Jahrzehnten unzählige Kochsendungen. Kleidung und Nahrung sind weitaus weniger unterschiedlich, als es den Anschein hat. Schließlich ist beides für unseren Körper essentiell. Wie gut, dass ich im Freundeskreis jemand habe, der sich mit Kochsendungen auskennt. Hallo und herzlich willkommen zu Passt, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Gast und das ist auch eine Premiere, denn es ist der erste Mann in meinem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen, Florian.
Ja, hallo Maike. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, dass du mich sozusagen als ersten Mann ausgewählt hast. Das ist natürlich eine große Ehre.
Ja, das hat vor allen Dingen meinen Mann gekränkt, ja, der die ganze Zeit nach sozusagen Relevanz für meinen Podcast sucht. Ja. Aber ich wollte dich, Florian, weil ich weiß, dass du was Interessantes zu erzählen hast. Und da dich aber meine Hörerinnen und Hörer noch gar nicht kennen, bitte ich dich doch einmal kurz vorzustellen, wer du bist und dann erzähle ich vielleicht oder dann merkt man, glaube ich, schon, warum ich dich eingeladen habe.
Ja, Maike, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und haben ja so über viele Jahre hinweg so das ein oder andere nette Gespräch gefühlt, viel gelacht. Du hast nette Bücher geschrieben, über die ich mich sehr amüsiert habe. Ja, und dann sind wir beide kreative Menschen und ich betreue Kochsendungen. Ich mache fürs Fernsehen Kochsendungen. Auf der Seite hinter der Kamera, das heißt, ich bin Regisseur oder wie man mittlerweile oder sagen wir mal unserer Branche sagt, Realisator. Autor, Regisseur ist immer so ein Begriff für die Menschen, die eigentlich in Studios stehen und eine große Sendung leiten oder die fiktional arbeiten, also einen Tatort oder einen Spielfilm oder dergleichen herstellen. Also in unserer Branche würde ich sagen, ich bin Realisator und Autor für Kochshows und Kochsendungen.
Du machst sie möglich.
Ich mache sie möglich.
Ja, ja, genau.
So ein bisschen, klar, es stehen Leute vor der Kamera und ich stehe hinter der Kamera und dann ist das halt ein Dialog, den man führt, natürlich auch mit Hilfe von Kameras, Ton, Licht und alles, was es so an Gewerken noch dazu gibt.
Ja, genau, das ist ja, man sieht sozusagen dann vielleicht eine Person im Fernsehen, aber eigentlich sind ja ganz viele dran beteiligt, die unsichtbar sind.
Aber hallo.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich Florian eingeladen habe. Obwohl wir eigentlich, ja, wir kennen uns seit 20 Jahren und haben am Anfang hauptsächlich über Jack Bauer geredet, über 24, ne?
Florian. Ja.
Aber natürlich war ich auch schon immer interessiert an dem, was du tust, weil das natürlich ganz spannend ist, wenn man jemanden kennt, der so ein bisschen, ja, der von hinter den Kulissen was erzählen kann. Das finde ich ja immer total spannend. Ja, und meine Podcast-Staffel heißt ja Nähen ist das neue Kochen. Da gibt es ja gewisse Fantasien darüber, warum ich das so genannt habe. Und deswegen, ja, klasse, dass du heute da bist und wir mit dir ein bisschen hinter die Kulissen der Kochsendungen gucken können. Denn zu einer Nähsendung konnte ich dich ja noch nicht überreden.
Ja. Nein, das ist sozusagen alles, was mit dieser Art von Handwerk zu tun hat. Ich bin zwar Waldorfschüler, also ist auch schon fürchterlich lange her. Also ich habe Häkeln gelernt, ich habe Stricken gelernt, ich habe, was war das? Wir haben geknüpft, Kissen geknüpft früher. Vor allen Dingen, ja, Strümpfe stricken, Strümpfe mussten gestrickt werden und lauter solche Sachen. Aber damit habe ich mich eigentlich immer mehr schwer getan, obwohl das eigentlich auf der anderen Seite ja auch irgendwie ganz schick war, weil du hast halt immer hinterher irgendwas in der Hand.
Also, ja, genau, es wird nicht gegessen.
Ja, die gestickten oder diese Kissen, die wurden dann Opa und Oma geschenkt und das war halt immer ein großes Ereignis, weil es ja auch alles so selbst gemacht war, nicht? Und die gute alte Waldorfschule hat ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir da auch schöne und anständige Sachen auch abliefern. Mit Strümpfe stricken habe ich mich wahnsinnig schwer getan.
Ja, das ist ja auch schon fortgeschritten, finde ich.
Ja,
aber selbstgemacht ist das Stichwort, ne? Also selbstgemacht, also von Laien etwas erzeugt, was man in den Händen halten kann, was man sogar Opa und Oma schenken kann, obwohl Opa und Oma ja eher bescheiden sind. Die freuen sich ja über alles. Aber ja, eben, dass es nicht sozusagen des Diploms oder der Ausbildung bedarf, um etwas zu machen, etwas selbst machen, das ist ja genau das, was mich interessiert, weil ich glaube, dass wir durch diese gesellschaftliche Arbeitsteilung ja viele Sachen einfach, die ganz normal selbst gemacht wurden, früher in den Haushalten eben heute nicht mehr machen. Und ja, das ist sozusagen meine Ecke. Deine Ecke ist das Kochen und darüber wollen wir heute reden oder das Kochen vor der Kamera. Wobei du ja auch nicht nur vor der Kamera das Kochen sozusagen ermöglichst, wie wir eben gesagt haben, sondern ja auch super kochst. Ja. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich Krake gegessen habe, habe ich das bei dir gegessen. Ja.
Oha.
Ja.
Ja, das ist ein wunderbares und tolles Produkt. Aber es, wie soll man es sagen, es kommen halt zwei Sachen zusammen. Klar, die Leidenschaft des Kochens oder des guten Essens ist auf der einen Seite, hat mich mein ganzes Leben immer begleitet. Auch meine Eltern, vor allem mein Vater war ein leidenschaftlicher Koch. Vor allen Dingen am Wochenende, so früher war das ja eher so die Hausfrau. Also ich muss noch dazu sagen, ich bin schon 60 Jahre alt und meine Kindheit liegt ja schon weit zurück. Und in den 60er Jahren, da haben halt die Frauen zu Hause gekocht und nicht die Männer, aber mein Vater war, wie gesagt, jedes Wochenende hat er die Küche auf den Kopf gestellt und es gab unglaubliche Dinge zu essen, meistens sehr mediterran mit sehr, sehr viel Knoblauch verbunden, was für uns junge Leute halt blöde war, weil wir wollten ja auch abends nochmal los.
Ah, ja.
Und Knoblauch war halt dann noch nicht, war halt eher, wie soll man sagen, unbekannt und wenn man danach raucht, dann mochte die Leute eigentlich so nah ranlassen. So. Es war halt irgendwie doof. Ne?
Also dein gewisses gespaltenes Verhältnis zum Kochen.
Ja, aber Knoblauch spielt in meiner Küche eine große Rolle. Ich finde es nach wie vor ein ganz tolles Gewürz, aber das ist auch heute kein Thema mehr.
Ja.
So, das gehört zur Küche dazu. Ne? Und also diese Leidenschaft habe ich immer mit mir rumgetragen und schon als Student so, wir haben in der WG gekocht. Meine Oma, weiß ich auch noch, die gab mir so ein Kochbuch mit, so als ich zu Hause ausgezogen bin. Das war das Dr. Oetker Kochbuch. Und da standen so alle Grundrezepte drin, jetzt nicht mit selbstgemachtem Fond, sondern irgendwie Blumenkohl mit Schinken und Sahnesoße oder Frikadellen machst und was auch immer. Und da habe ich sozusagen das selbstständige Kochen gelernt und auf der anderen Seite natürlich auch viele Dinge von meinen Eltern und meinem Vater mitgenommen. Ich fasse es mal ganz kurz, weil der Weg sozusagen das Ganze auch noch beruflich zu machen hat, auch damit, obwohl ich habe mir immer überlegt, auch Koch werden zu wollen. Ich wollte eigentlich einen tollen Beruf.
Ja.
So, aber auf der anderen Seite so standen die Leute ja oder die Köche damals hinter verschlossenen Türen, hatten fürchterliche Arbeitszeiten und ich dachte, ob das so meine Lust auch auf so intellektuelle Sachen, so ob das irgendwie passt. Es war halt mehr ein Handwerk. So. Mhm. Also heute ist halt Kochen auch etwas, was nach außen getragen wird. Irgendwann wurden die Wände abgerissen zwischen dem Koch und dem Gastraum und die Menschen, die im Restaurant saßen, haben halt gesehen, okay, da gibt es ja jemand, der halt kocht. So, das war halt früher irgendwie im Prinzip nur durch den Transport der Kellner eigentlich etwas, also dass da was aus der Küche kommt.
Ne? Das ist spannend, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, dass sozusagen das wirklich hinter verborgenen Türen stattfindet, genau, und dass es dann auf einmal so diese Showgeschichte gab. Ich habe das zum ersten Mal in den 90ern erlebt, in so einem japanischen Restaurant, als der Tisch um die Herdplatte drumherum gebaut wurde und dann der Meister da die Sachen über die heiße Herdplatte schob und warf. Aber das stimmt, sonst ist immer hinter der Tür.
Ja, und das verschwand dann eines Tages. Das waren halt so neue Konzepte. Man machte auf einmal die Küche und das Kochen die Restaurants zu Gläsern. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, oder wir haben dazu beigetragen, oder das Kochen im Fernsehen auf einmal eine immer größere Rolle gespielt hat, dass sozusagen Köche so Helden geworden sind. Nicht?
Ja.
Also das sind so, die können was Besonderes und man möchte ja auch darüber in eine Kommunikation treten.
Ja? Jetzt hast du ja vorhin so getan, als wärst du wahnsinnig alt. Also meine Hörerinnen finden dich, glaube ich, ganz normal. Aber du hast ja nicht das Kochen ins Fernsehen gebracht. Das fing ja ein bisschen früher an und trotzdem bist du dann irgendwann dazu gekommen. Fing es in Deutschland wirklich an mit diesem Hawaii-Toast-Koch? Ich weiß immer nicht, wie der heißt.
Ja, Clemens Wilmenroth.
Ja, genau.
Es ist, es gibt natürlich ganz viele Legenden und immer dann, wenn man so die Geschichte der Fernsehküche mit also erzählen möchte, dann fängt das eigentlich immer bei Clemens Wilmenroth an. Es gab aber auch früher große musikalische, also Musikshows, wo auch gekocht worden ist. Und ich glaube, ich hatte mal sogar eine große Abendshow gesehen, wo gesungen worden ist beim Kochen.
Wow, cool.
Also so Vicky Toriani oder wie auch immer hieß, solche Leute haben auch in der Küche gestanden, sich dann große weiße Mützen aufgesetzt und gesagt, wie schön das Leben auch in der Küche sein kann. Aber der erste Fernsehkoch, ja, auch hier im Norden, das wurde damals vom Norddeutschen Rundfunk und vom Westdeutschen Rundfunk zusammen produziert, war Clemens Wilmenroth. Mhm.
Ja, und das war der mit dem Hawaii-Toast, ne?
Das war der mit dem Hawaii-Toast. Der berühmte ist, glaube ich, noch die gefüllte Erdbeere. Da steckte er eine Mandel in eine Erdbeere und brauchte für die gesamte Zeremonie 15 Minuten. Ja, legendäre Sendung kann man, glaube ich, auch bei YouTube oder wo auch immer.
Okay, da werde ich mal gucken.
Wenn man das mal googelt. Großartig. Eine Mandel in einer Erdbeere. Aber der hatte das raus und war auch gar nicht richtig Koch, der war Schauspieler.
Ach.
Ja.
Das ist dann nicht so ein Held eigentlich, ne? Also, weil du ja eben von den Helden gesprochen hast, die was Besonderes können, sondern da ging es tatsächlich auch schon um Unterhaltung. Ich dachte, es wäre noch mehr.
Immer um Unterhaltung, ja. Also, ich glaube, das Kochen, das ist auch so, es ist mal so schwierig, das, sagen wir mal, in so Kapitel einzuteilen und das in jetzt 2-3 Minuten so zu erzählen. Aber Unterhaltung und Kochen im Fernsehen, das gehört einfach zusammen, ja. Mhm. Also, es gab natürlich eine Zeit, wo das Kochen im Fernsehen Service war, also wo man auch sehr reduziert das präsentiert hat, sagen wir mal in Anführungsstrichen wie bei Clemens Wilmenroth, aber wichtig ist es immer im Fernsehen, dass du jemanden halt vor der Kamera hast, der das ja auch präsentieren kann, der dabei unterhaltsam ist. Also nur einen, der dekliniert und sagt halt, da kommt jetzt Salz, Pfeffer und Gemüse und ich weiß nicht was rein, das kannst du im Fernsehen nicht machen, ja.
Ja.
Und ich würde mal sagen, so in den 80er, 90er Jahren war das noch eine Geschichte, die fand auch eher in den dritten Programmen statt, weil man sagte, das ist Bildungsfernsehen und das hat auf jeden Fall was mit Service zu tun und dort kriegst du dann erklärt, wie gut das Kochen geht. So. Und dann begannen die ersten Ausflüge, dass man halt übers Land ist, dass man geguckt hat, wie wird jetzt in Bayern gekocht, wie wird hinter Klostermauern gekocht, aber wie wird auch meinetwegen in fremden Ländern gekocht. Und als ich so eingestiegen bin Mitte der 90er Jahre in das Fernsehgeschäft, waren die Kochsendungen beim Norddeutschen Rundfunk meistens Geschichten, die mit Land und Leute zu tun hatten. Also man kaufte auch ein in Frankreich und synchronisierte das Ganze oder in England oder wo auch immer etwas über Land und Leute und Küche England, sage ich mal, Klammern, da gab es nicht so viel zu entdecken. Aber in Frankreich oder Spanien, die mediterrane Küche war natürlich ein riesengroßes Thema. So.
Ja, aber in 90er Jahre und England, da gab es doch schon Jamie Oliver, oder?
Nee, der kam später.
Ah, okay.
So. Also den würde ich mal so in die 2000er, würde ich den so mal setzen oder stellen. So, ne?
Und wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du hättest mal überlegt, Koch zu werden und dann wolltest du aber doch was anderes machen. Wie kam dann die Verbindung zustande? Ist das durch Zufall in dein Leben gekommen oder bist du da so richtig zielstrebig reingelaufen?
Nein, das ist Zufall gewesen. Ich habe lange am Theater gearbeitet, also meine ersten Arbeiten als Regisseur oder als Regieassistent habe ich über 6-7 Jahre in Berlin und in München als Regieassistent an großen Theatern gearbeitet und habe dann meine ersten Inszenierung gemacht. So, und dann begann, also ich war in Berlin und dann fiel die Mauer und es gab einfach viel zu viel Theater und viel zu viele Menschen, die im Theater gearbeitet haben. Mhm. Also für junge Leute wurde der Markt auf einmal unglaublich schwer. So. Und durch meine Frau Ines und durch ein Kind und wie auch immer suchten wir so ein bisschen nach Sicherheit und suchten aber auch nach Unterstützung. Wir waren in Berlin und alles, was mit Verwandtschaft zu tun hatte, war damals in Hamburg und wir zogen nach Hamburg und auch, weil wir beide halt als Freiberufler oder Student noch unterwegs waren. Und hier in Hamburg gab es Menschen, die beim Norddeutschen Rundfunk arbeiteten und zum Freundes- oder Bekanntenkreis gehörten oder Familienkreis auch und man hat sich ausgetauscht, wie auch immer. Und ein Onkel meiner Frau, der erzählte mir von Arbeit beim Norddeutschen Rundfunk und von einem Fernsehkoch, den er gerade betreuen würde und dass das irgendwie ganz lustig wäre. Und dann habe ich gesagt, nehme ich doch einfach mal mit. Ist schon immer so mein Ding gewesen, ja. Kochen. Und dann hat er gesagt, okay, du fahr mal mit. Und dann sind wir nach Stade damals rausgefahren und haben für den Norddeutschen Rundfunk dort 5 Minuten Kochen aufgezeichnet für ein Magazin. So. Und das war so meine erste Berührung. Und als ich so sah, wie man mit Kameras und so einem Menschen, der vor der Kamera steht, wie das so stattgefunden hat, habe ich gedacht so, ach Gott, ja, also das ist ja ähnlich wie im Theater auch. Da steht einer und erzählt was. Und das muss man in Szene setzen. Und später dann natürlich so in kleine Häppchen teilen, um das dann auch in 5 Minuten im Fernsehen zu erzählen, weil der Kochprozess natürlich wesentlich länger dauert. Ja. Aber man spitzt das ja zu und dann hat man zum Schluss halt dann das Ergebnis von 5 Minuten. So, und so ging das los und dann sah ich das und dann gab es so, ich gehe nochmal so zurück, früher, als ich so am Theater gearbeitet habe, als Regieassistent bist du verantwortlich für Proben. Das heißt, du teilst die Schauspieler ein, wann die wie wo zur Probe kommen müssen. Und da kam immer der ein oder andere Schauspieler und sagte, du Mensch Florian, ich habe da morgen irgendwie so einen Dreh oder übermorgen kannst du mich vielleicht aus den Proben raushalten. So. Und ich bekam immer mehr mit, dass das Fernsehgeschäft neben dem Theatergeschäft natürlich auch was sehr Einträgliches ist. Ja. Im Theater verdient man nicht besonders viel Geld. Das hat sehr viel mit Idealismus natürlich auch zu tun. Und dann dachte ich mir so, also warum ich nicht auch? Also warum kann ich als Regieassistent oder als angehender Regisseur nicht auch nebenher so ein bisschen Fernsehen machen? Ja, also intellektuell lag das sehr weit auseinander. Fernsehen war Unterhaltung und Theater war natürlich Kunst. Ja. Und so kam es, dass ich mich natürlich da engagiert habe, immer mehr so reingeschnuppert habe, mich auch zu anderen Drehs habe mitnehmen lassen. Und irgendwann gab es einen Moment, wo man sagte, irgendwie willst du das nicht irgendwie auch mal selber machen? Und dann habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Ja. So, und so begann das mit sozusagen meinen ersten Begegnungen, sozusagen, was das Fernsehen betrifft. Ne? Und zu den ersten Begegnungen gehörte, ich rede ganz viel und ganz lang.
Das ist doch wunderbar.
Die erste Begegnung gehörte halt dieser Fernsehkoch. Ich kann mir den Namen sagen, er hieß Rainer Sass oder er heißt Rainer Sass, weil ich noch heute mit ihm zusammenarbeite. Und der war halt so einer der allerersten Fernsehköche, der auch die Unterhaltung schon sehr früh mit in das Geschäft mit reingebracht hat. Das hat das Fernsehen auch erkannt, weil der nicht so ein Typ war, der halt, wie gesagt, den Service präsentiert hat, sondern der hat kleine Sketche zwischen den Kochtakes gemacht. Der hat sich verkleidet, der hat sich Perücken aufgesetzt und hat sich sozusagen selber kommentiert, hat das Essen kommentiert. Oder wir haben verrückte Sachen gemacht. So. Also wir sind auch raus und haben Umfragen zum Beispiel gemacht zu bestimmten Themen, haben die Leute befragt, haben einen Apfel in der Hand gehabt und haben die gefragt, was ist das für ein Apfel? So. Und man merkte halt immer mehr sozusagen und konnte daraus sich natürlich einen großen Spaß machen, dass die wenigsten Leute, oder Grünkohl oder mit einer roten Beete, das weiß ich noch sehr genau, wir sind mit einer roten Beete rumgelaufen und haben die Leute gefragt, was das ist. Und es hat, ich würde sagen, es war bei den Umfragen vielleicht ein Viertel, die das erkannt haben, alle anderen.
Wahnsinn,
haben da, was weiß ich da so rein interpretiert. Ja. Also zum Kochen, zum Service, zum Rezept dazu halt eine Menge Unterhaltung noch dazu gebracht.
Das finde ich so interessant, dass du immer von Unterhaltung sprichst und das Fernsehen so sehr Unterhaltung ist. Und ich glaube, also manchmal fühle ich mich ja als Fernsehzuschauerin auch für dumm verkauft, dass manches zu sehr Unterhaltung ist, ehrlich gesagt. Wobei das sicherlich Geschmackssache ist. Ne? Der eine mag so ein bisschen mehr Klamauk, die andere vielleicht so ein bisschen mehr Tiefgang. Aber ich kann mich auch erinnern, dass in meiner Jugend eher so doch auch noch mehr Bildungsfernsehen da war. Also ich spreche jetzt nicht vom Telekolleg, so, ne, wo man irgendwie fast wie Schule ja machen konnte, sondern eben auch von sowas zum Beispiel wie Hobbythek, ne, also wo dann wirklich genau gezeigt wurde, wie man, weiß ich nicht, Duschgel herstellt oder sowas. Also dieser Bildungsanspruch, der war schon sehr stark da und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, früher war das auch in den Kochsendungen noch mehr so, ne? Also wenn du sagst, die Leute wussten nicht, was eine rote Beete ist, dann ist ja schon da auch ein gewisser Bildungsauftrag dahinter zu sagen, guck mal, da gibt's sowas und so, das gibt's nicht nur im Glas, sondern auch als Knolle.
Ja, das ist richtig. Also der Bildungsauftrag, er spielt ja schon eine Rolle. Ich habe das vorhin so mit Service umschrieben. Also ich finde, dass der Begriff vielleicht da besser passt. So, ne? Also der Bildungsauftrag, also vielleicht ist das das Essen und Trinken so in den Fokus geraten ist. Ne? Mhm. Daran orientiert sich natürlich ja auch der Mehraufwand, also dass es einfach wesentlich mehr Sendungen zu diesem Thema gibt, weil das Interesse halt auch immer größer geworden ist an diesem Thema. Ne? Und wenn ich so erzähle, dass halt früher es bei Kochsendungen ganz viel mit Land und Leute in Verbindung gebracht worden ist, dann war das halt, sagen wir mal, wenn du in ein Land geguckt hast und hast eine Region in Spanien, in Italien vorgestellt, dann war das Kulinarische bestimmt aber nur ein Teil davon, mhm. ist eigentlich das Ganze. Ne? Mhm. Und das ist halt immer mehr gewachsen und hat sich dann halt immer mehr so isoliert von der, sagen wir mal, so von der Geschichte rund um eine Region oder um ein Land herum.
Ne? Ja.
Und der Service, ja, also sagen wir mal so auch eine der ersten Begegnungen mit Beiträgen, die mit Essen und Trinken zu tun haben. Es gab mir mal jemand oder eine Batterie von VHS-Kassetten, damals hieß es ja noch VHS-Kassetten, mit Bocuse, so berühmter französischer Koch, so also eigentlich der Inbegriff von berühmten französischen Köchen. Ja. Und da gab es eine französische Kochserie und da stand dieser Mensch an Kochtresen, hatte eine weiße Kochmütze auf, also hatte die Uniform des Kochs einfach an und erzählte, es war synchronisiert und mit Untertiteln, wie irgendwie ein sehr aufwendiges Rezept zuzubereiten ist. So. Und immer, manchmal brauchte er irgendetwas und dann kam von der Seite irgendein Mitarbeiter rein, auch weiß gekleidet und brach ihm das, aber immer so mit so gebuckelt. Ja?
Ah, also unterwürfig.
Er guckte ihn auch gar nicht an, brachte ihm das, er guckte ihn auch nicht an, ging dann aber auch so rückwärts wieder raus und verschwand so. Also die große Ehrfurcht vor diesen großen Köchen. Ne?
Ja, der war ja auch ein richtiger Koch, während du ja vorhin gesagt hast, es ging auch mehr um Schauspieler, ne?
Naja, gut, aber das war sozusagen in den 80ern und vielleicht hat das deutsche Fernsehen mit dem Wilmenroth da schon sehr visionär gearbeitet, indem sie damals sozusagen diesen Wilmenroth vor die Kamera geholt haben, der ja also bekanntlicherweise kein Koch gewesen ist, aber als Hobbykoch vielleicht das genauso gut rüberbringen konnte.
Ja, das ist ja die Frage, ne? Ob es zum Bildungsauftrag so auch den Fachmann braucht oder also vor der Kamera oder eher den Fachmann hinter der Kamera, so wie du, der so die Drumherum-Geschichte so erzählt, dass das Bildung sozusagen schmackhaft ist. Ne? Also dass man das eben nicht wie Schule sozusagen so streng reingepaukt wird, sondern dass über Interesse gearbeitet wird. Ne? Was ist denn jetzt das für eine Knolle? Ne? Warum ist die rote Beete so? Und wie kann ich sie bearbeiten, ohne dass ich die Küche ruiniere und alles rot ist oder sowas?
Ja. Ne? Also es ist sozusagen, also wenn wir mal nicht ganz so weit zurückgehen, aber so mit den 90er Jahren, 2000ern, wo dann sozusagen der Unterhaltungsaspekt immer mehr eine Rolle gespielt hat und wo auch aus England, also du hast ja vorhin schon mal Jamie Oliver genannt, der hat natürlich alles so revolutioniert. Also da kam auf einmal aus England eine Kochsendung, wo ein junger, legerer Typ so in seinem Dachgeschoss stand und vor sich hingekocht hat und dann hat er abends so gar noch ein paar Freunde eingeladen und hat gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Und das ist halt nicht nur Service, um irgendwas Tolles zu kochen, damit du satt wirst, sondern das Ganze drumherum ist halt auch ein Teil des Kochens. Ja.
Da ging es um Begeisterung ganz viel. Ne? So dieses, wenn ich das so in Erinnerung habe, da ganz viel um dieses, es ist so einfach, du kannst das irgendwie, ne? So Mut machen und aber auch so, trau dich mal an irgendwelche Zutaten ran. Das kann man ruhig machen, so ungefähr.
Ja, es ist das Rantrauen, dass das alles gar nicht so kompliziert ist und dass man dafür auch nicht studieren muss oder erstmal ganz viel Kochbücher wälzen kann. Aber das, was viel wichtiger dabei ist, ist die Freude daran, ja, dass das wirklich was für die Freizeit ist und dass du halt zum Held wirst. Das ist immer so spannend. Also du kochst was und es kommen Gäste und diese Gäste feiern dich ja dafür, dass du toll gekocht hast und sagen, das ist lecker. Und das ist halt auch für einen selber, also der gekocht hat natürlich die schönste Art und Weise, relativ schnell auch mit geringem Aufwand zum Held zu werden.
Das stimmt. Ne? Früher musste man dafür Klavier spielen lernen oder man hat dann in den 70ern mit der Gitarre rund ums Lagerfeuer gesessen und war der angehimmelte Typ, wenn man die Gitarre spielen konnte.
Ne? Ja, toll. Ja,
später wurde gekocht.
Ja,
spannend, aber das stimmt. Ne? Und für die Klavierspielen musste man vielleicht noch ein bisschen länger üben, bis man da die Anerkennung bekommen hat. Also beim Kochen, was ja doch relativ niedrigschwellig dann doch funktioniert, wenn man es einfach mal macht. Ne? So, und das hatte ich bei dem Jamie Oliver auch so gesehen, aber witzigerweise nicht so sehr diese, diese Heldengeschichte auch wieder, ne? Also dieses, ich tue das, um ja meiner Familie oder meinen Freunden was Gutes zu tun und kriege dafür ein paar Streicheleinheiten.
Ja. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist das eine, also Held werden, vielleicht eine andere Generation begeistern, was mit Jamie Oliver halt auch losging. Es hat so ein bisschen natürlich auch damit zu tun, dass du ja auch, jetzt kommen wir wieder zu dem Fernsehgeschäft, ja mehr Menschen ansprechen möchtest als die 5 oder 10%, die sich wirklich fürs Kochen interessieren. Also wenn Menschen Warum? Fernsehen einschalten, wollen sie ja unterhalten werden. Da sind wir wieder bei diesem Begriff Unterhaltung.
Also es ist nicht im Sinne von Bildungsauftrag, sondern im Sinne von Marktanteilen.
Genau, also das nahm ja immer mehr zu. Also,
ja, weil es Privatfernsehen auf einmal gab, ne?
Also es gab Privatfernsehen, aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sich ja halt auch relativ schnell orientiert daran, weil man ja auch gesehen hat, es funktioniert gut. Ja, also das ist ja auch, warum soll es auch nicht so sein? Also warum muss, wie gesagt, Kochen immer etwas sein, was, sagen wir mal, nur in der Küche stattfindet, alleine stattfindet und dann kommen abends Gäste, setzen sich dazu. Warum kann Kochen zum Beispiel nicht eine Gemeinschaftsgeschichte sein? Also warum kann man nicht nett gemeinsam in der Küche zusammen irgendetwas Hübsches machen und so und vielleicht gemeinsam dann zu Helden werden und sowas in dieser Art.
Ja. Also witzigerweise, wenn du sprichst, könnte ich bei allem, was du sagst, das Wort Kochen durch das Thema Nähen ersetzen, weil ich aus meiner Perspektive das eben ja ganz ähnlich sehe. Ne? Also auch das könnte man gemeinsam tun und kann zur Heldin werden, indem man eben ja irgendwas schafft, wo man jemand anderem eine Freude damit macht oder sowas. Aber darüber wollen wir ja nicht sprechen, weil das ist ja mein Thema und das andere ist dein Thema. Und heute geht es um Kochen und das Fernsehen. Du warst vorhin bei dem Bocuse, der ja ausgebildeter Koch war und Jamie Oliver auch und dann hatten wir die Schauspieler. Also so, es geht schon auch um eine Expertise, aber diese Helden sind eben nicht mehr so heutzutage, dass man vor ihnen Kratz buckeln muss, sondern die sind nahbar geworden, ne, in diesem Fernsehgeschäft.
Ja, natürlich, ja.
Die haben sich dann auch geduzt untereinander und, ja. Und haben auch mal Fehler gemacht und haben gelacht und solche Sachen, ne, und
ja. Oder sich sozusagen in so einem Wettstreit ja auch begeben. Ne? Also der Koch wurde auf einmal, oder sagen wir mal, was das Fernsehen so in den 90er oder 2000er Jahren halt auch so erfunden hat, sind so Familien. Also das haben auch die Privaten am Anfang wesentlich besser gemacht, so die Öffentlich-Rechtlichen haben da nachgeholt, dass du so Familien gründest, so dass du halt eine Reihe von ja, Schauspielern, Moderatoren hast und da kamen irgendwann auch nochmal die Köche dazu, die du halt von einer in eine andere Sendung setzen konntest. Mit denen konntest du auf dem Sofa sitzen und über die tollsten Hits der Vergangenheit reden. Aber du konntest sie aber auch an einem Herd versammeln und sagen, kommt, jetzt kocht ihr alle miteinander und plaudert dabei. Ja?
Das muss ich nochmal nachfragen. Was meinst du mit Familien? Ja. Sind das dann Gruppen von Prominenten sozusagen?
Ja, also dass du dir halt einfach ein paar Leute sozusagen, die baust du so aus, dass sie wichtig sind, ja. Mhm. Also dass sie auch so Sendergesichter sind und dass man sie in unterschiedlichen Konstellationen dann halt immer wieder getroffen hat. Sei es in Sendungen, wo es um Comedy geht, so. Oder sagen wir, das beste Beispiel ist ja immer auch das Dschungelcamp. Ja, so blöd es klingen mag, aber das ist ja, die kommen ja auch nicht durch Zufall oder durch Castings da rein, sondern weil man sagt, das sind jetzt bekannte Gesichter, die müssen jetzt nicht unbedingt was Tolles geleistet haben in ihrem Leben, aber sie sind auf der einen oder anderen Seite in irgendeiner Form prominent. So. Und wir gucken halt dann von außen zu, wie diese Menschen miteinander irgendwas Tolles erleben und halt auch da zu Helden werden. Und ähnlich ist es halt dann auch wieder, also ich will das auch jetzt alles nicht viel zu kompliziert zusammenwerfen, aber es gibt da halt ganz viel Ähnlichkeiten.
Ja. Ja gut, das sind so Konzepte, die sozusagen hinter der Kamera entwickelt werden, die wir als ZuschauerInnen nur ahnen können sozusagen. Da ist ja eher sowas wie, ach, den kenne ich, ne? Den mag ich. Ja. Ne? Ja. Also so eher so emotionale oder so Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Das ist mir sowieso aufgefallen, auch bei dieser Sendung Kerners Köche, die es ja mal gab, oder wo ich das Gefühl hatte, da sind zum ersten Mal mehrere nebeneinander, die kochen und wo das dann zum einen, also so einen leichten Wettbewerb hat, aber vor allen Dingen, ich den Eindruck hatte, da geht es um Sympathie. Ne? Also da findet dann sozusagen, wenn die Familie um den Fernseher herumsitzt, jeder seinen Liebling und hält zu dem so ungefähr. Ne?
Ja.
Also, wo man auch die unterschiedlichen Typen so gezeigt hat.
Ja, also das meine ich halt, das ist halt auch so eine Familie, ne? So, ich weiß nicht, ob der Begriff so, für mich ist das so eine Begrifflichkeit, wo ich denke, das passt, aber das sind halt unterschiedliche Typen an Fernsehköchen auch gewesen, die sich bei Kana damals versammelt haben. Und natürlich ist das auch ein Format, was viele weitere Formate so ins Leben gerufen hat, weil man gesehen hat, das funktioniert ganz toll so. Und es lag aber auch vor allen Dingen daran, dass die, wie du ja auch sagst, das sind unterschiedliche Charaktere, so man sympathisiert mit dem einen und dem anderen. Aber da ist auch einer dabei, oder Rainer Sass, mit dem ich ja so lange zusammenarbeite, der war damals ja auch in den ersten 2 Jahren immer Crewmitglied. Und das war halt irgendwo so ein bisschen der Freche, der Legere, der, sagen wir mal, Rainer ist kein, der hat kein Restaurant so und ist jetzt auch kein ausgebildeter Koch, sondern das ist halt so ein Learning by Doing-Typ so. Und das hat er aber auch immer irgendwie nach außen auch so kommuniziert. Und jetzt kocht er was, und jetzt ist aber auch jemand da wie Johann Lafer, der auch schon Sterne hatte so. Und wenn der das probiert, was Rainer gekocht hat, ja, und dann die Schnute verzieht oder ihn lobt, ja, hast du natürlich wieder ganz viel Unterhaltungspotenzial.
Ja, das stimmt.
Ja? Oder wenn so ein frecher Tim Mälzer dabei ist, der auch wesentlich legerer mit bestimmten Dingen umgeht, und dann halt daneben wieder ein Koch steht, der halt sozusagen einen völlig anderen Ruf hat. Und das macht es halt aus Kontraste. Das ist immer Licht und Schatten. Je mehr Licht, musst du Schatten dazu nehmen. Yin und Yang und so. Es müssen immer so Kontraste da sein, und dann kannst du ganz viel in Bewegung setzen. Und halt auch zum Thema Essen und Trinken.
Ja, also ich habe tatsächlich eine Zeit lang solche Sendungen auch angeguckt, gerade weil mein Mann die interessanterweise noch viel lieber mag, obwohl er kaum kocht oder fast gar nicht kocht. Und dann habe ich so ein kleines Notizbüchlein dabei gehabt und habe mir auch Ideen notiert. Und das habe ich auch immer noch und da gucke ich auch manchmal noch rein. Ich bin dann ausgestiegen, als es zu viel Gamification auf einmal gab, ne? Also mein Mann guckt also nach wie vor immer noch den Hänsler, der dann da irgendwie im Wettstreit mit irgendwelchen Leuten kocht oder sowas. Aber da bin ich ausgestiegen. Das war mir dann zu viel Dulli-Kram drumherum.
Ja.
Und ich hatte sozusagen mehr das Bedürfnis, was zu lernen oder mich eben an bestimmte Speisen ranzutrauen, wo ich vielleicht vorher Hemmungen hatte. Ich weiß, dass ich zum Beispiel das Risotto kochen über das Fernsehen entdeckt habe, ne? Wo ich gedacht habe, naja, wenn die das da so machen und nur hin und wieder rühren, dann kann ich das auch. So. Und die Jakobsmuscheln kann ich mich auch erinnern, dass ich das auch da so gesehen habe und dachte, ach, das sieht doch einfach aus. So. Ne? Aber als es dann zu viel Spielerei gab, spricht das dann wahrscheinlich eine andere Klientel an als mich.
Ja, das sind so Riesenthemen, ja, die bestimmt auch noch nicht so ganz zu Ende gedacht sind, auch noch nicht von den Sendeanstalten, aber wo Dinge ja ausprobiert werden.
Ja.
Und das, was halt, du kannst heute, wenn du eine Kochsendung beim Fernsehen anbietest, so, oder hast eine Idee, dann brauchst du immer Wettbewerb. Du musst immer irgendetwas mitbringen, was über das Kochen hinausgeht. Also du musst, so wie es ja heute, weil du hast ja auch Hänsler gesagt,
Ja.
oder Tim Mälzer mit seinem Kitchen Impossible oder so,
Ach ja, ich habe noch eine fiesere Aufgabe für dich, so ungefähr. Du schaffst das,
genau,
das,
eine
das, das.
großartige, sozusagen so ein Wettstreit,
Ja.
ne, der ja immer entsteht. Und
Aber
das
ist so ein
eben.
Jungsding, oder? Ist das nicht ein bisschen wie Jungs mit 8 Jahren?
Ja, natürlich spielt das. Es sind immer Spiele. Natürlich sind
Ja.
es Spiele. Und wer hat den größeren so? Ne?
Ja, eben. Es hat mich sehr an Grundschule
Das
oder.
wird ja auch so, ja, auch bis ins Letzte hinein dann auch so gezeigt und in Szene gesetzt. Ne?
Das glaube
Und
ich auch.
das ist halt immer, aber es ist, was ich vorhin schon sagte, du, es sind die Kleinen gegen die Großen. Und wenn die Kleinen gegen die Großen gewinnen, also wenn jetzt die Hobbyköche besser kochen als der Sternekoch, so, dann hat das ganz viel Unterhaltungspotenzial. Und was beim Essen und Trinken so, wenn, wie gesagt, so Nähen ist das neue Kochen, weiß ich nicht, würde ich ein bisschen einschränken, weil du auch als Mensch, der vor dem Fernseher sitzt, die Sachen viel mehr nachvollziehen kann. Also du hast ja von vielem, also du hast ja, du kannst mitschmecken, du kannst vielleicht auch mitriechen, ja, du hast die Dinge immer schon mal irgendwo, sind sie dir begegnet. Also Essen und Trinken ist so, ist greifbarer, ist nahbarer,
Das
ja.
hast du auch schon
Und
im Vorgespräch gesagt, dass du gesagt hast, da kann jeder was zu sagen. Das fand ich einen interessanten Aspekt, weil wir es muss ja sozusagen über das Fernsehen das transportiert werden, ne? So, und es ist eine Anschlussfähigkeit, ne? Weil jeder was schon gegessen hat oder viele Sachen schon gegessen hat. Und bei den exotischen Sachen wird es dann eben in Analogien erklärt oder so. Und jeder kann was zu sagen. Und da würde ich sagen, okay, ja, stimmt, wir essen alle, aber wir tragen auch jeden Tag Kleidung. Und auch da haben wir gewisse Kompetenzen auf der einen Seite, also wissen bestimmte Dinge über Kleidung, also würden jetzt nicht die Daunenjacke im Sommer anziehen oder sowas, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es genau wie beim Kochen eben auch ganz viel Unwissen, wo man sagen kann, ach, wenn ich da jetzt mehr drüber gewusst hätte, dann hätte ich noch viel mehr Spaß an bestimmten Kleidungsstücken, zum Beispiel über Materialien oder ja, also da würde ich ganz viele Analogien setzen, ne? Man könnte neue Speisen entdecken oder neue Obstsorten oder neue Materialien bei der Kleidung oder bei der Behandlungsweise, wie man das eben wäscht oder herstellt oder sowas, würde ich sagen, ist ähnlich wie das Kochen und beide Themen sind uns sehr nah. Und trotzdem sagst du, ne, also das Kochen, das funktioniert im Fernsehen.
Und ja, im Fernsehen natürlich besser, aber es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dieser Vergänglichkeit zu tun. Essen und Trinken oder, ich rede von Essen und Trinken, aber Essen oder Kulinarik im Fernsehen, das ist ja auch, nein, nicht im Fernsehen, also wenn du es mit nach Hause nimmst, eine Sache, die erledigt sich in einer Stunde. Wenn du jetzt was nähst oder dir einen schönen Pullover strickst oder irgend sowas in der Art und Weise, das ist ein viel, viel längerer Prozess und auf der anderen Seite ist das auch etwas, was dich länger begleitet. Ne?
Ja. Also du brauchst nicht dauernd was Neues, meinst du?
Nee, so das lässt sich relativ schnell machen. Ja.
Aber du hast vorhin auch gesagt, die Kochsendung wird zusammengeschrumpft, ne? Also es wird eine Stunde gekocht und hinterher wird eine Viertelstunde Sendung draus gemacht. Auch da könnte man ja einen Zeitraffer einsetzen, wenn der Herstellungsprozess so lange ist.
Ja, ich habe so, wie gesagt, dieser Titel, mir schwebte das auch so in so einem Kopf rum und ich denke, wie findet man da passende Antworten oder wie können wir in so eine Diskussion oder in so ein Gespräch eintreten, wo man das eine wirklich mit dem anderen auch vergleichen kann. Es hat, wie gesagt, das Essen, also alles, was mit Kulinarik zu tun hat, das ist ein wichtiger und ein wesentlicher Bestandteil vom Fernsehen geworden. Mhm. Ja. Jetzt natürlich auch von den sozialen Netzwerken, da kommen ja auch Entwicklungen, die das analoge Fernsehen irgendwann mal überholen werden. Oder es ist der Prozess auch gerade im Gange, dass viele Dinge ja auch mehr im Netz entdeckt werden. Oder meine beiden Töchter, die sich selten noch analoges Fernsehen anschauen, sondern sich sozusagen den Bedarf an Unterhaltung oder auch an Service eher aus dem Netz holen. Mhm. So. Und da kannst du natürlich Dinge noch wesentlich anders erzählen. Du kannst sie kürzer fassen, du kannst sie noch mehr raffen, du kannst viel mehr Beiwerk natürlich auch liefern. Und wenn du, sagen wir mal, bei Facebook einen kurzen Spot hast und zeigst 30 Sekunden in einem wirklich witzigen Clip, wir reden wieder von Unterhaltung, da sagt der Mensch, das ist ja lustig, das schicke ich jetzt mal auch jemand anders oder teile das.
Geteilt.
Aber wenn ich das Rezept dazu noch haben will, dann gehe ich halt auf die Website und schaue und da steht es dann ausführlich und dann kann ich mir das ausdrucken oder ich habe auf meinem Smartphone und gehe damit zum Markt. Also es sind so Verknüpfungen da, so, aber immer um die Zuschauer, um das Interesse zu holen, ja, musst du dir irgendwas einfallen lassen. Das ist halt, nenne ich jetzt mal, altmodisch Unterhalt.
Ja, nein, du musst die Frage auch nicht beantworten mit dem Nähen, ist das neue Kochen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, da wirklich Antworten drauf zu haben, sondern ich schlängel mich sozusagen noch um die Frage drumherum, um Antworten irgendwann mal zu finden.
Ja, aber es ist, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ich denke ja auch, es gibt alles, was mit Kochen zu tun hat, du hast viel mehr Menschen so Nase, ja, die ja dann die Helden sind, so. Und wenn man zu Hause erzählen kann, ich habe jetzt ein Rezept gekocht, was so gut ist wie im Restaurant von Tim Mälzer oder ich kann kochen wie Steffen Hensler oder wie Johann Lafer oder ich habe jetzt eine Weihnachtsgans gemacht wie Bocuse. Ja, das ist natürlich auch etwas, was immer auch mit einem Namen verbunden ist. Und dadurch schmeckt es von vornherein besser. Wenn ich jetzt, lass mich mal so rumspinnen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie ein Schnittmuster, ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Vokabeln dafür finde, dann habe ich das aus so einer Modezeitschrift. Ja? Aber es ist nicht verbunden jetzt direkt mit Gucci oder mit Lagerfeld oder wem auch immer. So, also ich baue mir sozusagen beim Nähen Dinge, die was mit mir zu tun haben oder mit einer Bastelvorlage, jetzt bin ich mal ganz frech. Und beim Kochen kann ich halt viel mehr angeben mit Namen.
Oder das heißt, es braucht ein paar Stars. Also wir müssten dann sozusagen erst erst den Lagerfeld, der ja nicht mehr, der nicht mehr kommen wird, einladen, aber also irgendwelche größeren Namen einladen, damit es diese Begehrlichkeit, damit es diese Wichtigkeit hat? Ist das das, was du meinst? Also müssten wir jetzt sozusagen dann statt mit den Sterneköchen zu beginnen, eben mit den großen Modeschöpfern beginnen? Muss da Jill Sander nähen und wen wir da
ja,
so haben?
Aber warum gibt es, sagen wir mal, ich weiß nicht, gibt es das? Gibt es von Jill Sander oder gibt es von Gucci, gibt es von den Vorlagen für Kleidung? Ja.
Also es gibt in der größten deutschen Modezeitschrift gibt es, ich weiß nicht, ob sie in jedem Heft, aber zumindest regelmäßig den Designerschnitt, und in der holländischen weiß ich das auch, dass es eben diesen Designerschnitt gibt und dass das eben dann nochmal ja, also besonders gefeatured wird in dem Heft. So. Und dann kannst du ein, weiß ich nicht, ich vermute mal extra für diese Klientel erstelltes Schnittmuster von diesem berühmten Menschen nachnähen. Und das ist oftmals ein bisschen anspruchsvoller als vielleicht das, was sonst drumherum an Rezepten ist. Aber das gibt es ja.
Mhm. Ja. Weil ich mir immer so dachte, ob das vielleicht, sagen wir mal, so ein bisschen, es gibt ja nicht viele, da sind wir wieder bei den Helden, es gibt nicht viele Menschen vor der Kamera, die das auch so im Fernsehen unterhaltsam oder auch mit so viel Leidenschaft und Lust, also Guido ist so, ja, der Einzige, der vielleicht ist es auch so ein bisschen, natürlich kommt alles, was mit Kleidungsstücke und Mode zu tun hat, auch bei den Topmodels vor, so ist ja natürlich auch, spielt da auch eine größere Rolle, aber da liegt der Fokus wieder ganz woanders, aber es wird auf jeden Fall mit transportiert. Ja. Aber sonst ist, wüsste ich nichts. So.
Ja, okay.
Ich denke auch immer, was wäre so ein Ansatz? Weil natürlich gibt es bei den Shopping Queens auch etwas, was mit einer Wettbewerbsstruktur zu tun hat und wo der eine besser sein möchte als der andere, indem er bestimmte tolle Kleidungsstücke einkauft und nachher ganz toll aussieht und eine Jury das dann auch bewertet. So, ne? Und wie gesagt, und da ist es ja auch immer schön, wenn es halt sozusagen normallos hinkriegen, ganz toll gestylt und im Endeffekt auszusehen oder die kleine stille Maus halt zum Topmodel und alles, was sie anzieht, wahnsinnig schön aussieht.
Ja. Ja, ich glaube schon auch, dass es tatsächlich die Profis im Hintergrund, so wie dich, braucht, die noch besser eine Geschichte erzählen können als die Fachleute für das Thema, die dann sozusagen nur ihre Botschaft rüberbringen wollen. Ne? Also auch der Fernseher, der Starkoch ist wahrscheinlich am Anfang ziemlich langweilig, wenn er nur sagt, okay, ich koche jetzt das und das und dann kommen eben so Leute wie du dazu, die da raus eben diese Geschichte erzählen, die jetzt verdichten und so weiter. Also das glaube ich schon auch, dass da, wie gesagt, dass die Zeit noch nicht reif ist für die Antworten, sondern dass wir noch an den Fragen dran sind und das noch nicht machen. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt zurückkommen. Ja. Also wir haben sehr viele Namen genannt und ich glaube, der einzige Name von einer weiblichen Person, Jill Sander, den habe gerade ich genannt. Ansonsten haben wir nur über Männer gesprochen heute.
Ja.
Das interessiert mich natürlich auch. Was hat das mit den Männern zu tun? Ne? Warum reden wir nur über Männer?
Das hat damit zu tun, dass dieser Beruf traditionell eigentlich immer von Männern ausgeführt worden ist. Der Beruf, ja.
Der Beruf also des Kochen, Kochs. Mhm.
Der Beruf des Kochs. Das Kochen zu Hause hat selbstverständlich ja immer die Frau erledigt, so. Und, aber der Beruf ist halt knallhart, so. Das ist immer etwas, wo man wahrscheinlich, ich sag's mal, was heißt wahrscheinlich, aber immer davon ausgegangen ist, dass Frauen dazu nicht in der Lage sind, so, weil die auch viel zu lange unterbrechen müssen von Kindererziehung und wenn man mal in so Großküchen war oder in so Restaurantküchen, wo dann abends 50, 60 oder 100 Gäste auf Essen warten, das ist schon echt ein Hammer. So.
Also du meinst Arbeitszeiten und Management von großen Teams und so.
Genau, und auch eine so familienunfreundliches Gewerbe. Das ist es schon so. Mhm. Und dieses Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind alle gut drauf, Gehabe von der Art und Weise, wie wir es heute präsentiert kriegen, das hat mit der Realität ganz wenig zu tun. Mhm. Also es hat sich vieles gebessert. So. Und ich kenne ja auch einige Profiköche, die auch Restaurants haben. Und da ist, sagen wir mal, das Klima auch anders. Und es arbeiten mittlerweile doch relativ viele Frauen auch in den Küchen. So. Und es gibt auch mittlerweile eine Menge Frauen, die auch Erfolg haben, selbstverständlich in der Küche Erfolg haben. So. Die auch immer mehr nachwachsen. Also ich habe jetzt so zu tun gehabt mit Zora Klipp. So, das ist so ein aufstrebender Jungstar, die ganz toll kocht und die eine wunderbare Ausstrahlung hat und die auch die Ärmel hochgekrempelt hat, ihr ganzes junges Leben, die ist noch relativ jung. Und immer mehr so entdeckt wird, die auch erst in so kleinen Magazinsendungen am Nachmittag gearbeitet hat. Aber der NDR hat sie jetzt mittlerweile auch geadelt und hat ihr eine eigene Sendung gegeben. Und naja, die taucht hier und dort auf und ist jemand, die das sozusagen von der Frauenseite her sehr gut präsentieren kann. Sarah Wiener, so.
Cornelia Poletto.
Cornelia Poletto ist wichtig, so, die gehört dazu. Also in den großen Shows, wo es jetzt um klein gegen groß geht oder wo Laien etwas kochen und nachher irgendeinen tollen Preis kriegen über mehrere Staffeln hinweg, da sitzen Frauen eigentlich immer mit dabei. Aber es sind immer die üblichen Verdächtigen. Das spielt schon. Im Verhältnis ist es immer noch sehr wenig.
Ja, ich glaube, wenn das, was wir vorhin hatten, eben die Basis ist, also dass es eine gewisse Star-Qualität braucht oder ja, ein bisschen sozusagen, dass es wirklich jemand ganz Besonderes sein muss, der das Interesse bietet, ne? Was wir eben hatten mit den Sterneköchen oder dem Modedesigner. Dann, und du sagst, das ist eben, es gab in den großen Küchen, die vielleicht die Sterne bekommen haben, wirklich nur männliche Küchenchefs, dann erklärt sich das natürlich, warum sozusagen die Männer da maßgeblich sind. Aber es ist ja so, dass ich als Frau, und ich weiß, dass meine Mutter da auch so Kommentare oft gemacht hat, eine gewisse Irritation immer hatte. Also ich kann mich an so Sprüche von meiner Mutter erinnern, die dann sowas sagte wie, ja, der kann jetzt da mal schick kochen oder sowas, aber das ist nicht vergleichbar mit dem jeden Tag eine gesunde Mahlzeit auf den Tisch stellen, sozusagen. Ne? Also dass es doch einen Unterschied gibt zwischen diesem Alltagskochen und diesem, ja, Lob und Anerkennung dafür bekommen, kochen, von dem wir vorhin ja auch schon gesprochen haben. Und da ist es natürlich dann so, das sind dann so, wie du bei deinem Vater erzählt hast, ne? Der ist dann Samstag, Sonntags in der Küche und kriegt irgendwie den großen Wirbel und den sozusagen die wirklich anstrengende, immer wiederkäuende Pflichtarbeit hat dann deine Mutter auch gemacht. Das sehe ich so als Unterschied zwischen Männern und Frauen zum Thema Kochen.
Ja, das ist ganz richtig. Also Frauen mussten kochen. Ja, also ich versuche das immer in so eine Vergangenheit so ein bisschen. So mittlerweile gleicht sich ja auch vieles aus und es gibt ja auch Männer, die zu Hause bleiben oder in Elternjahr nehmen. Ja. Und Vaterschaftsurlaub oder dergleichen und sowas immer mehr übernehmen und die Alltagsküche sozusagen auch zum Bestandteil des Lebens gemacht haben. Also es ist nicht nur das Wochenendkochen, sondern Männer kochen heute auch mehr im Alltag. Ne? Obwohl du heute ja auch so viele Dinge hast, die dir wiederum abgenommen werden können und das klassische Kochen, wie du gehst zum Markt, du kaufst was ein, also du kochst Kartoffeln und machst sogar noch so, was weiß ich, Gemüse dazu oder dergleichen, da hast du ja heute ganz viel Hilfestellung. Und dass die wirklich richtig kochen und das auch zelebrieren, das ist so ein kleiner Prozentsatz. Das sind gar nicht viele.
Ja.
Da kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo wir über Unterhaltung und Fernsehen reden. Es ist vielleicht, lass es mal 10% sein, ja, die wirklich aus den Rezepten, die wir im Fernsehen vorstellen, auch wirklich was mit nach Hause nehmen. Und der Rest schaut sich das an und hat Freude daran, dass halt der Starkoch sozusagen von dem Laien überholt wird in Sache Geschmack, weil die Jury sagt, das schmeckt besser.
Ah ja, okay. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass Fernsehen, auch wenn du sagst, die sozialen Medien kommen immer mehr, Fernsehen adelt immer noch alles. Also um ein anderes Beispiel zu machen, sobald ein Tatortkommissar ein Buch geschrieben hat, wird das Buch häufiger gekauft als Bücher von irgendwelchen AutorInnen, weil man den kennt. Ne? Das Gesicht ist bekannt und das wurde dann auch in weiß ich wie viele Shows hochgehalten und damit landet es schneller auf der Bestsellerliste. Ne? Und das meine ich mit Fernsehen adelt irgendwelche Sachen. Und da ist es halt so, dass, ja, sag ich mal, Themen, die vorangebracht werden wollen, auch heute immer noch im Fernsehen stattfinden müssen. Ne? Auch wenn viele Leute ihre Sachen aus dem Netz holen. Weil doch noch, ja, in bestimmten Sendungen Maßstäbe gesetzt werden, sozusagen, oder ja, es ist einfach so ein Anschub gibt für Bekanntheit oder so.
Ja, das sagen wir älteres Semester. Ich habe gerade so viel Sonne im Gesicht. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch zu erkennen. So. Also,
naja, wir werden nachher einen Podcast machen. Da ist es fast egal, wie du aussiehst.
Nein, das ist so. Aber es ist ja trotzdem nett, dass wir uns sehen beim Gespräch. Ich denke das auch immer noch so. Und so denken wir halt auch so, Live-Fernsehen und dergleichen ist immer noch, oder der Ort Fernsehen ist immer noch der, wo sich Familie trifft oder Freundeskreise. Aber das wird immer weniger. Also die Veränderungen, die ich redaktionell mitbekomme beim NDR, für den ich zum Beispiel für arbeite, da sind die Tendenzen ganz anders. Also da ist man schon sehr dabei, so ein bisschen sich auch darüber zu ärgern, dass man das vielleicht auch sehr lange Zeit nicht ganz so ernst genommen hat. Ja, also es gibt gerade eine Riesenwelle, ja, auch die Zuschauer woanders zu kriegen. Und also nicht der Zuschauer, der sagt, jetzt um 20:15 kommt Tatort, sondern der Zuschauer will heute selber bestimmen, wann er was guckt. Der guckt es nicht um 20:15, sondern er sagt halt, ich habe um 9 vielleicht erst Zeit dafür.
Und dafür gibt es ja die wunderbaren Mediatheken, ne?
Genau, die Mediatheken werden immer mehr ausgebaut und YouTube spielt natürlich auch eine immer größere Rolle und dann halt alles, was mit sozialen Netzwerken zu tun hat. Und das ist halt auch immer, also junge Leute so, also es gibt zum Beispiel auch das Argument, was ich immer öfters höre, sagt, wenn man das heute jetzt nicht ganz ernst nimmt, so, dann hat man in 10 Jahren gar kein Problem mehr, weil sich das verteilt, also das lineare Fernsehen wird irgendwann mal, sagt man, ja, sagen die Profis, wird verschwinden.
Ja, kennen wir alle die Argumente, aber noch ist es da. Und noch ist es ja so, dass es dort kuratierte Inhalte gibt. Also, dass es eben Menschen gibt, die was auswählen und sagen, das ist interessant, das nehme ich. Und andere Sachen sind nicht so interessant, die nehme ich nicht. Und wir sehen ja auch die Schwierigkeiten mit den sozialen Medien, dass sich da Dinge verbreiten, die wir nicht so verbreitet sehen wollen oder sowas, ne? Und Journalismus ist ja immer noch eine Form von Kuratierung. Also zu sagen, ich wähle aus, weil ich mir das genauer angeguckt habe und dann sage, hey, das solltet ihr euch mal angucken, das ist wertvoll.
Ja.
Die Frage ist, ob das verschwinden wird. Aber das ist ja auch eine Frage, die nicht wir beantworten müssen, wir zwei.
Nein, aber wie gesagt, wir können ja wieder den Service wieder sozusagen ins Zentrum stellen des Gesprächs und sagen so, wie schafft man es auf der einen Seite, dass das Nähen oder alles, was mit dem Handwerk zu tun hat, so populär zu machen wie das Kochen. Ja, also wie kriegt man das hin? Und ich würde sozusagen immer so als Gewürz, als wichtiges Gewürz für das Ganze, immer natürlich überlegen, wie kriegt man das Ganze unterhaltsam hin? Yeah. Und dass man einfach Menschen dazu nimmt, die das mit so einer großen Begeisterung, aber auch mit dem Fernsehen machen, kann ja auch nicht jeder. Ich stehe auch nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera, weil ich denke, da habe ich ein besseres Talent. Aber es gibt halt Leute, die stehen vor der Kamera, die könnten auch niemals hinter der Kamera stehen, aber die haben wieder das Sendungsbewusstsein. Also die haben halt einfach, oder so ein bisschen, sagen wir mal, eine Prise auch von fällt mir so ein Wort nicht ein, aber so Sendungsbewusstsein ist vielleicht schon die richtige Begrifflichkeit dafür. So.
Daran mangelt es mir nicht.
Ja. Naja, aber es muss beides zusammenkommen. Und ich glaube, dann kannst du ganz vieles dann auch so das Interesse wecken bei den Menschen.
Ja.
Aber nochmal, ich glaube, bei alles, was mit Nahrungsmitteln zu tun hat und mit dem Kochen, ist das relativ einfach. Und es gibt so viele Menschen, die sozusagen das auch wirklich sehr professionell nach außen tragen. Auch große Verlage, die das featuren ohne Ende. Oder sagen wir mal, ich arbeite auch gerade mit einem Ernährungsdoc zusammen und das Thema ist gerade selbstverständlich auch gesundes Kochen, also die Gesundheit so. Und man staunt, was so in jedem Lebensmittel ja auch so drinsteckt, darüber hinaus. Und das gab jetzt ja eine lange Zeit, wo ich sagen würde, auch vegan oder vegetarisch sich zu ernähren, aber wo sagen wir mal, der Genuss und das andere, ja, so weit auseinander stand. Ja, und das wird jetzt immer mehr zusammengeschoben. Ja. Also wenn jetzt der Ernährungsdoc mit einem Sternekoch zusammenarbeitet, ja, und wir machen mit beiden zusammen eine Sendung, ja, kann da viel Spannendes rauskommen. Ja, und auch was rauskommt, dass man sagt halt, gesund essen kann auch Genuss sein. Ja, und das, wie gesagt, war so, stand auf so zwei Ebenen. Jetzt versuchen wir immer die Brücke zu finden, wie können wir das mit dem anderen Handwerk, mit dem Nähen oder mit Kleidung irgendwie so verbinden?
Ah, ich bin noch nicht so weit. Denn als du gerade geredet hast, habe ich gedacht, gibt es da vielleicht auch eine Lobby dahinter? Könnte es sein, dass das einfach interessengesteuert ist? Also, dass es so zum Beispiel viele Werbekunden gibt, die sozusagen Gesundheitsprodukte verkaufen wollen oder dass es, ja, ich meine, das ganze Ernährungs-, Diät- und Sportthema ist ja sowieso, da steckt eine große Industrie dahinter, die was verdienen wollen. Also hat das auch was damit zu tun, sozusagen, dass solche Inhalte da reinkommen? Oder darf man darüber nicht reden, weil es so geil ist?
Doch, man kann ja über alles reden, weil das sind ja auch nur Firmen, also wir reden ja so, ich kann da auch nur so ein oberflächliches Kästlein aufmachen. So in dem Fall, mit dem ich halt quasi so zu tun habe, da geht es ja wirklich um ganz banale Dinge wie Mohrrüben oder wie Sellerie oder Steckrüben oder dergleichen, wo ganz viel Gesundes drinsteckt und Vitamine und Ballaststoffe und alles, was es gibt. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegst du das halt einfach so lecker hin, dass man auch Bock hat, diese ganzen gesunden Dinge auch zu sich zu nehmen.
Wie mache ich es den Leuten schmackhaft?
Da geht es nicht um das Pülverchen, was du dazuhauen kannst, sondern wie kriege ich das einfach hin? So. Und man hat vielleicht vor 20, 30 Jahren, also Steckrübe ist ja immer so ein beliebtes Thema, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die alten Leute kriegen da sofort Haare zu Berge und was auch immer. Und das ist ja auch zu verstehen, das Zeug, also so eine Steckrübe, wenn du sie in den Kochtopf schmeißt, schmeckt auch scheußlich. So. Aber wenn du weißt, dass es bestimmte Gewürze gibt, mit denen du das Ding aufpeppen kannst und du hast auch noch einen dabei, der dir das erklärt, wie du das hinkriegst, dann kommt da später ein Eintopf raus, wo ich sagen würde, wow. So, und dann kommt noch hinzu, und das ist halt das, was gerade so ein bisschen so die Zeitgeistküche ausmacht. Das kostet nicht viel. So eine Steckrübe kostet nicht viel. Und es ist regional, kommt auch noch dazu. Es muss nicht irgendwie aus Brasilien oder sonst wo hergeflogen werden.
Ja, ja, okay, aber dann ist da auch so ein Aufklärungsgedanke dahinter, den ich inhaltlich auch wieder bei meinem Thema sehen würde, ne? Weil wir ja, also vielleicht geht es bei der Nahrung um sozusagen das Individuum, was optimiert werden sollte. Beim Bekleiden sehen wir oft nur das Individuum. Ich sehe aber auch sowas wie Fast Fashion, also dass eben zu viele Kleidungsstücke in Fernost produziert werden und dass wir riesen Umweltprobleme haben und dass wir zum Beispiel das selber machen auch als eine Form von Lösung anbieten können. Also auch da gäbe es sozusagen einen Auftrag und müsste man den Leuten halt auch ein bisschen schmackhaft machen, ne? Deswegen habe ich das eben so gesagt, weil natürlich sozusagen der Angang, einen Pullover zu stricken oder ein Kleidungsstück zu nähen, wahrscheinlich ebenso schwierig ist, wie eine Steckrübe zu verarbeiten. Ja. Also da geht es dann eben auch darum, eben den Leuten was schmackhaft zu machen. Und die Frage ist ja immer, welche Interessen stehen dahinter? Warum macht man das? Und deswegen war die Frage eben nach den Lobbys oder den Themen. Aber wahrscheinlich liegt einfach das Thema gesunde Ernährung noch mehr in der Luft. Ne? Und deswegen wird es halt auch bedient.
Ja, nein, aber das ist doch wie in jeder Branche. Natürlich kannst du, gibt es mittlerweile, glaube ich, jeder Küchenhersteller hat tolle Sortiments, wo die Namen von bestimmten Köchen mit draufstehen oder die Pfannen stehen und Pfannen verkaufen sich super und Töpfe verkaufen sich super und wie auch immer so. Das ist also jeder hat so baut so das Utensil und früher hat man gesagt, mein Gott, eine Pfanne, ein Topf reicht. Aber heute brauchst du sozusagen für jedes Produkt eine eigene Pfanne und einen eigenen Topf. So, ne? Also da kann man natürlich schon ein großes Geschäft machen, aber es geht ja mehr so um diese Trends, auch über die wir sprechen. Was ist heute anders? Also was wird heute in Kochshows oder in Kochsendungen erwartet? Und wenn wir über den Service reden, ist das auf jeden Fall ein Thema. Geld spielt auch beispielsweise immer eine große Rolle, dass das auch viele Zuschauer, die schreiben und sagen halt, ihr da oben und ihr kocht immer und habt immer die tollsten Gewürze und immer nur das beste Fleisch, wie auch immer, sagt doch mal, wie es preiswert geht. Und das ist zum Beispiel auch noch ein großes Thema und dann halt, und das finde ich, ist der absolute Zeitgeist und ich selber mache ja auch so meine Erfahrungen und bin darüber auch ganz baff erstaunt und ich bin leidenschaftlicher Fleischesser, muss ich sagen, aber ich habe jetzt durch so bestimmte Sendungen auch kennengelernt, dass ohne weiteres möglich ist, sagen wir mal, das Gemüse so interessant zu gestalten, dass ich das Fleisch nicht brauche. Ich finde es ganz furchtbar, wenn in der veganen Küche Dinge angeboten werden, wie veganes Hähnchen oder veganes Hühnchen und sowas. Diese Begrifflichkeit finde ich gruselig. Ja, also eine gut gemachte Möhre oder Steckrübe oder Sellerieknolle oder rote Beete oder was auch immer, das kannst du wirklich zum Hauptprodukt hinbekommen. Also das geht so. Aber es liegt auch daran, dass wir heute einfach auch mehr Erfahrungen haben mit Gewürzen, weil mehr auf dem Markt ist, weil natürlich auch weltweit der Einfluss. Ich meine, wer hätte gedacht, dass einer unserer Lieblingsgerichte heutzutage alles das ist, was aus der japanischen Küche kommt. Also sprich roher Fisch. Ja, aber das kannst du ja mittlerweile an jedem Imbiss, in jeder Ecke kaufen und gleichsetzen quasi.
Aber da braucht es halt auch eine gewisse Aufklärung oder Lust drauf machen erstmal dafür, ne? Also nur weil es an jeder Ecke da ist, wird noch nicht Lieschen Müller es probieren, ne?
Ja, aber wenn die, gut, jetzt muss man natürlich sagen, es gibt Großstädte und es gibt ganz viele Menschen, die auch auf dem Land wohnen und da sieht es vielleicht anders aus. Obwohl, wenn man auf dem Land ist und sieht halt immer so diese Einkaufsinseln, wo Edeka und also ich sage jetzt Edeka, Lidl und also hast immer einen Discounter und immer so ein bisschen schickeren Supermarkt und dann noch irgendwie, was weiß ich, so ein Butnikowski, so, die haben das auch. Also ich bin ja öfters unterwegs auch auf dem Land und du findest auch eine tolle Fischabteilung in weiß ich nicht, irgendwo oder sowas, ne? oder irgendwie Kleinstadt. Ja, also das ist auch überall zu finden. Also du findest eigentlich, und auf der anderen Seite gibt es ja auch das Internet und man kann auch alles bestellen.
Ja, es ist, auch da habe ich wieder gedacht, die Kurzwarenecke ist verschwunden mittlerweile in den Läden. Das gibt es nicht mehr alles, aber dafür gibt es die exotischen Fische. Oder sowas, ja. Ne? Das hat sich schon sehr stark verändert. Ja. Die Frage ist natürlich, bleibt das Thema? Kann man, du machst jetzt ja schon über 20 Jahre lang Kochsendungen. Hast du nicht irgendwann mal alle Geschichten erzählt? Oder glaubst du, dass dir immer wieder neue einfallen?
Es fallen einem immer wieder neue ein. Also es manchmal denkt man sich natürlich so schwerpunktmäßig, es ist der Norden und natürlich haben wir schon alle Ecken besucht und alle Spezialitäten und es gibt nicht so viele norddeutsche Spezialitäten, wo man sagen kann, wow, das können wir jetzt neu entdecken oder neu interpretieren, sondern es dreht sich natürlich alles irgendwie im Kreis. Aber komischerweise findet man doch immer wieder interessante Menschen, die das in einer anderen Leidenschaft präsentieren können oder die vielleicht auf das Ganze nochmal einen neuen Blick werfen. Also jetzt am Beispiel Rainer Sass, mit dem ich 25 Jahre zusammenarbeite oder 26 Jahre, da ist immer alle 4-5 Jahre was Neues entstanden. Mhm. Ja, was immer was mit Moden zu tun hat oder auch was mit Bedürfnissen auch zu tun hat. Und am Anfang war es wirklich das Kochen bei ihm zu Hause mit Unterhaltungselementen. Und irgendwann hat der Sender mal gesagt, Mensch, überlegt euch doch mal was, geht mal raus zu den Leuten so, die Zuschauer so mit denen mal, ne, also raus aus der Küche, rauf aufs Land. Und dann sind wir lange Zeit mit dem roten Kochmobil rumgefahren und haben an den ungewöhnlichsten Orten halt mit den Produkten vor Ort gearbeitet, also aus dem Melkstall sozusagen die Milch und oder den Käse oder diese Produkte sofort sozusagen verwertet. Also beides so, wir haben gezeigt, das gibt es bei uns im Norden und man kann daraus tolle Sachen zubereiten. Ja.
Da hätte man ja auch vielleicht gedacht, dass das nicht geht, ne? Also nach dem Motto, ach, zum Kochen brauchen wir doch eine Küche und da kann man doch nicht im Campingbus sozusagen kochen, ne? Weil ich mich auch gleich wieder gedacht habe, wie kann man die Nähmaschine jetzt woanders hinstellen, ne? Aber ja, vielleicht muss man einfach mehr Fantasien entwickeln, ne? Also die Leute neben den Schafen stricken lassen oder was auch immer, ne? Also um Bilder zu erzeugen, die ja das Fernsehen auch immer braucht, ne? Ja. Und eben auch sozusagen die geistige Beschränkung, ne? Also sozusagen aus der Einbauküche raus in die Welt oder eben aus dem Nähzimmer raus in die Welt zu gehen, um Dinge zu zeigen. Und ich glaube, da braucht es dann einfach auch nur ein bisschen, oder nein, nicht einfach nur, sondern es braucht Mut. Es braucht immer mal mutige Leute, die was Neues erfinden, ne? Die sagen, wir gehen jetzt mal raus, wir machen das jetzt mal ganz anders. Und dann hält auch so ein Thema wie Kochen sich über so viele Jahrzehnte.
Ja, aber es ist, wie gesagt, es hat immer was mit der Person natürlich zu tun, die das präsentiert. Und vorhin habe ich über die junge Zora gesprochen. Jung, mein Gott. Aber über Zora gesprochen, so, die hat beim NDR ein Format, wo sie mit einem Gärtner zusammen naja, nicht kocht, aber der jedenfalls in seinem Bereich, der hat eine Gärtnerei und wir reden natürlich auch, oder in dieser Sendung wird über Kräuter, über Gemüseanbau und dergleichen gesprochen. Also es gibt so eine gewisse Verbindung. Ja, weil das ja auch Zeitgeist ist, weil natürlich auch die Corona-Zeit, das Selbermachen eine immer größere Rolle spielt, so. Und jetzt, warum sollst du nicht auf dem Balkon deine Kräuter selber züchten? Und ich weiß von meiner Tochter, die hat Tomaten auf dem Balkon, so. Ja. Oder auch Salat und solche Kleinigkeiten. Also du brauchst dafür nicht mal einen großen, schicken Garten, sondern das ist halt auch Zeitgeistthema und dadurch entwickelt sich halt immer etwas weiter, oder wenn ich erzähle über die Gesundheitsaspekte in der Küche, so, ne? Und das ist schon, also immer wieder etwas, wo man, naja, sozusagen immer, ja, was neue Themenfelder.
Mhm. Ja, und wir hören ja auch nicht auf zu essen. Ist,
back to the roots. Ja. Auch der Hammer, absoluter Hammer. Wie hat man früher gekocht? Omas Küche. Super. Aha. Ja, kommt immer gut. Ja, also gar keine Frage. Das gibt's auch.
Ja, und wir hören ja nicht auf zu essen, ne? Also das bleibt ja auch Thema. Das ist ja wirklich ein Thema, was nicht aus der Mode kommen kann. Vielleicht aus dem Fokus des Interesses, aber Essen werden wir weiterhin tun.
Immer, ganz sicher.
Genauso wie wir ewig Kleidung tragen werden, vermute ich mal.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, es ist so, ich denke auch immer, wann so Begegnungen, ja, also wenn sozusagen ich mit diesem Handwerk, also auch mit was Genähtem, Gestrickten oder wie auch immer so, ne? Also wie mir das begegnet. Und ich habe selber, aber vielleicht ist das auch, weil ich da nicht so nah dran bin und auch, sagen wir mal, außer dir wenig kenne, meine Frau auch, also die vielleicht sozusagen sich so Klamotten auch selber macht, ja. Was sind meine Begehr? Also es ist natürlich der gestrickte Pullover, der immer irgendwie ungemütlich
kratzig war.
Oder es gab eine Zeit lang, wo so Filz irgendwie so eine große Rolle spielte, also wo so Filzpantoffeln irgendwie gebaut wurden. Die waren riesengroß, so wie 50 Zentimeter, 60 Zentimeter lang, und dann wurden sie in die Waschmaschine und dann kam da halt dann so Größe 43 raus, so, ja. Und ich habe auch welche bekommen, mehrmals, glaube ich. Und ich bin einmal nur fürchterlich ausgerutscht mit so einem Ding über so eine Treppe. Deswegen trage ich die nicht so gerne. Aber es gibt immer wieder irgendetwas, was so auftaucht, was so jeder macht. Oder es waren mal eine Zeit lang so Wollmützen, so ganz in. Da gab es so zwei Jungs, die haben so...
Ja, Mai Boschi,
ja,
die gehäkelt haben.
Und in jeder Sendung waren die, weil die das einfach toll präsentiert haben, Lust drauf gemacht haben. Und es sah so irre einfach aus.
Und weil es zwei Jungs waren. Wenn da eine Oma gekommen wäre mit ihren Mützen, wäre sie wahrscheinlich nicht eingeladen worden.
Sicher, ja. Aber das ist halt wieder das, was den Unterhaltungswert ausmacht. Ja, so. Ja. Ich muss nochmal, weil wir vorhin auch über Frauen gesprochen haben und über warum die Präsenz von Frauen im Fernsehen im Zusammenhang mit Kochen eher niedrig ist. Ein bisschen hat es aber auch damit zu tun, dass es den Männern immer noch so anhaftet, auch den Hobbyköchen, dass das so ein bisschen Exotik ist. So ein kochender Mann ist halt vielleicht auch, ist er sexy?
Nein. Ich wüsste jetzt
also keinen. Wenn du jemanden sozusagen, naja, so früher waren es vielleicht Muskeln oder irgendwie ein toller Sport oder wie auch immer. Aber wenn du heute von dir behaupten kannst, dass du toll kochen kannst, ist das schon in der, sagen wir mal, Attraktivitätsleiter ein Step weit oben.
Das, was wir vorhin mit dem Klavierspielen und dem Gitarrespielen auch hatten. Ja, ich verstehe. Ich dachte, du meinst jetzt, ich müsste den Sexiest Fernsehkoch nominieren und da würde mir tatsächlich keiner einfallen.
Nein, nicht so viel. Halbnackte, eine Küchenschürze oder sowas, darum geht es ja nicht. Aber die Attraktivität von Menschen steigt. Weißt du, wenn sie kochen können?
Definitiv, ja, aber auch die Attraktivität von Frauen steigt dadurch, wenn man es nicht damit konnotiert mit der Alltagsküche, sondern mit dem Besonderen, ne? Und vielleicht ist das der Punkt, ja. Ja, jetzt habe ich Hunger. Wir haben so viel über das Essen gesprochen. Ja, nein, also ich glaube, das ist alles nicht zu lösen, so einfach das Problem. Ich habe eben auch gedacht, als du gesprochen hast, was ist das Huhn und was ist das Ei? Also kommt was ins Fernsehen, weil es Interesse ohnehin schon dafür gibt, oder wird Interesse geweckt durch Fernsehen, weil es schon als Thema in der Luft liegt? Wahrscheinlich beides immer, ne? Wir haben vorhin auch über das Kuratieren von Inhalten gesprochen. Also ich glaube, gerade bei Fernsehen, wo ja auch viel Geld hinter so einer Produktion dann steckt, muss natürlich schon ein gewisses gesellschaftliches Interesse da sein, damit das dann reingelassen wird. Also auch die Maiboshi-Jungs mit ihren Häkelmützen werden vorher schon irgendwie Wirbel erzeugt haben, bevor sie dann ins Fernsehen kamen. Und durchs Fernsehen wurde dann der Wirbel nochmal weiter erzeugt, ne? Und dann, wenn man so ein bewährtes Thema hat wie das Kochen, was halt läuft, dann macht man es halt weiter, ne?
Ja, also das nochmal, ich glaube, dass alles, was sozusagen mit Klamotten und diesem Handwerk zu tun hat, das ist noch zu sehr Nische. Und das, da wiederhole ich mich nochmal, und es gibt noch zu wenig Menschen, die das wirklich nach außen präsentieren können, also die das medial auch wirklich ganz hervorragend rüberbringen können. Das sind zu wenige noch. So das sagen wir mal, weil du vorhin ja Gott sei Dank ja noch das lineare Fernsehen so ein bisschen geadelt hast. Also, dass man wirklich da abendfüllende Geschichten draus machen kann. Aber es muss ja nicht mal abendfüllend sein. Es kann ja auch im gut laufenden Nachmittagsprogramm.
Ich glaube, man muss irgendwo anfangen, ne? Also irgendwo mal eine Viertelstunde, ne? Du hast vorhin von der Viertelstunde geredet. Ja. Und ich glaube, so fing es ja auch an mit dem Kochen, ne?
Genau.
Dass man irgendwo eine Viertelstunde hat, die die Tür öffnet, wo man so den Fuß sozusagen in der Tür drin hat und dann läuft das, läuft nicht, ne? Also ich glaube auch, dass es muss ja seinen Realitätstest auch bekommen. Und wahrscheinlich, wenn du sagst, es gibt zu wenig Leute, dann müssen einfach auch ein paar Leute es erstmal ausprobieren noch, ne? Ja. Das ist halt einfach so eine große Kluft dazwischen, ne?
Ja, neugierig machen, so. Also wie gesagt, ich kann mir das immer in allem immer sehr gut vorstellen. So, wie gesagt, wir kennen uns ja auch, und ich weiß ja, mit wie viel Leidenschaft du das so präsentierst oder mit wie viel Leidenschaft ja auch Ines, also meine Frau Ines, das immer, also wenn sie sozusagen irgendetwas für sich neu entdeckt und etwas Besonderes hat, dann kann die das feiern. Also das ist unglaublich. Ja.
Zu Recht?
Ja, zu Recht, natürlich zu Recht. So wie wir sozusagen das perfekt gegarte Steak, wo unsere Kinder manchmal die Krise kriegen, wenn wir sitzen und wir haben so einen Fisch auf dem Teller und ich bin der Meinung, der ist zu trocken. So, er ist nicht saftig geworden im Kern, ja, was ganz zu trocken gegarter Fisch ist, furchtbar, ja. Und für mich ist das ein Riesenthema, so. Und die stochern und essen, oder nicht stochern, sondern sie essen und gucken uns an und denken halt, die haben doch einen Schlag, schmeckt doch, wo ist euer Problem, so, ja. Also wie gesagt, das hat aber irgendwie einfach was mit Anspruch, mit Leidenschaft zu tun. Mm. Also was die stundenlang diskutieren kann. Vielleicht sind das ja auch Nähte oder ein Schulterpolster.
Ja. Naja, es gibt sozusagen auch da so ein Nerdtum. Ne? Also Nerd heißt ja, dass man so eine extreme Leidenschaft hat, die dann dazu führt, dass man so viel Energie hat, auch in tiefere Ebenen sozusagen zu gehen und zu sagen, und jetzt will ich noch mehr erreichen oder ich will noch mehr drüber wissen. Und das gibt es, glaube ich, in ja fast jedem Thema und auch von Männern und Frauen, ne? Obwohl das Nerdtum ja oftmals den Männern zugesprochen wird. Aber ich glaube, es gibt auch genügend weibliche Nerds, die einfach ein tiefes Interesse für ein Thema haben. Und jetzt ist es aber so, wenn wir den Begriff Nerd schon haben, ein Nerd ist nicht immer sexy, ne? Also ein Nerd ist ganz oft eben jemand, der halt zwar ein ganz hohes Fachwissen oder sowas hat, aber es braucht eben noch dieses nach außen tragen können, die Leidenschaft eben bei den anderen, also es vermitteln zu können. Ne? Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Und dann wird es Leute geben, die sagen, okay, mir reicht es an der Oberfläche, ne? mir schmeckt der Fisch. Und welche, die sagen, ich möchte aber noch tiefer reingehen und das zu machen. Und das ist wahrscheinlich wirklich die Kunst, das zu vermitteln, dass man sie alle abholt, ne? Auf den verschiedenen Ebenen.
Ja, so ist es. Ja.
Ja, ja, wir arbeiten dran, ne? Also wir Näh-Nerds, wie wir uns ja doch, also eine bestimmte Gruppe von Frauen um mich herum, die auch nähen. Wir sagen ja immer, früher oder später kriegen wir sie alle. Ich hoffe, dass wir es noch erleben.
Aber wie gesagt, was ist jetzt sozusagen, dieser Ansatz, so, wo wir beide irgendwie immer so ein bisschen rätseln, wie kriegen wir, was nimmst du denn sozusagen, wie würdest du das für dich selber zusammenfassen jetzt, was wir besprochen haben? Also wo ist die Nähe, wo kann man, sagen wir mal, oder nennen wir es so, was Kochformate oder Kochshows oder die Popularität von Kochen, was kann man mitnehmen, um dem Thema Nähen und Handwerken, was jetzt Kleidung betrifft, sozusagen so eine Hilfe auf dem Weg zur Popularität geben?
Also ich glaube, der Haupt oder das, was mir jetzt am meisten oder als neue Erkenntnis oder als wichtigstes in unserem Gespräch jetzt rausgekommen ist, war der große Name. Also, dass durch das Nachkochen eines zum Beispiel Sternekochs-Rezepts der Glanz abfärbt Und auch bei den Sterneköchen gab es sicherlich einen ganz großen Graben zu den Laien. Und das ist, glaube ich, in dem Modebereich auch noch so. Und da wäre jetzt für mich sozusagen, wenn ich ganz konkret sozusagen wie so einen Handlungsappell aus unserem Gespräch rausziehen würde, zu sagen, ja, vielleicht sind wir Hobby-Leute, ne, Hobbynäherin, zu weit weg von den großen Namen der Mode und vielleicht müssen wir da erstmal irgendwie so einen Link finden. Weil das wahrscheinlich so ist, dass in der Modebranche bin jemand wie ich, die zwar schon Bücher geschrieben hat über das Nähen und Podcasts und so weiter, was macht, auch nur ein kleines Lieschen Müller. Ne? Und da gibt es keine Verzahnung sozusagen. Und vielleicht muss man die herstellen. Das wäre so eine Idee, die ich aus unserem Gespräch mitnehme. Denn wenn so eine Maike Rentsch-Bergner, die ja nur ein Lieschen Müller in der Modebranche ist, beim NDR anklopft, dann sagen die ja, was willst denn du hier? Ne? Also, da muss ich dann schon Glück haben, um am Pförtner vorbeizukommen. Und vielleicht ist das sozusagen das Schlüsselloch oder der Fuß in der Tür, den man haben kann. Und deswegen wurde wahrscheinlich diese deutsche Nähsendung eben auch mit Guido Maria Kretschmer gemacht, ne? Weil das eben der Name ist.
Ja, vielleicht muss man einen Aspekt noch dazu nehmen. Es ist auch immer etwas, es hat immer was mit Aufwand auch zu tun. Du kannst, wenn du eine Kochsendung machst, ist der Aufwand nicht so groß. Also du kannst relativ schnell viel Zeit, ja, also viel Sendezeit mit dem Kochen füllen, so, ja. Aber wie gesagt, mit der Mischung, die wir jetzt ja schon mehrmals besprochen haben, dass du natürlich nicht nur siehst, wie Gemüse jetzt kleingeschnitten oder geschält wird oder ein Stück Fleisch gebraten wird, sondern es muss auch jemand da sein, der dabei auch einfach nette Geschichten erzählen kann.
Definitiv, ja.
So, und das ist halt diese Mischung. Und ich glaube auch, gut, wir sprachen vorhin auch über diese Nachvollziehbarkeit. Ich kann, wenn ich jemandem zugucke, wie er ein Steak in der Pfanne brät, damit relativ, also die Masse kann damit mehr anfangen, als wenn man jetzt die was weiß ich, so das Nähen einer...
Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sozusagen der erste Regisseur, der irgendwie einem Chef vorgeschlagen hat, wir machen eine Kochsendung, wird auch zu hören bekommen haben, das können wir nicht vermitteln. Ja, und dann denke ich an... Biolek oder andere Köche, die dann da so sagen, und ach, wie das riecht und dann so Bilder erzeugen im Kopf durch Sprache und dann auch durch Kamera fährt ran und man sieht das dann da so. Ich glaube, dass das geht und dass man da das eben versuchen muss und das beim Kochen am Anfang auch so war, dass Leute gesagt haben, das ist Quatsch, das können wir nicht machen, so ungefähr. Das kann man nicht vermitteln, das muss man doch riechen oder so. Und so höre ich das ja bei der Kleidung oft so, dass man sagt, das muss man doch anfassen oder das muss man am Körper spüren oder sowas. Aber das ist dann eben auch ein Talent von denjenigen, die das produzieren, dass die Geschichte eben ansprechend erzählt wird und dass es verbal und durch Bilder, also durch Kamera eben erzeugt wird, dass man die Flauschigkeit des Stoffes sieht und durch Worte eben erklärt wird, wie sich das anfühlt. So. Und das ist natürlich Arbeit, ne? Das ist nicht das Gleiche wie ich mache es nur für mich alleine und erlebe es mir selbst, sondern dieses nach außen bringen, dieses intrinsische Wissen und diese Begeisterung und so weiter, da gehört sicherlich auch ganz viel Talent und Übung dazu oder auch Teamwork. Ne? Du sprachst ja am Anfang von unserem Gespräch auch von dem Team, was dazu gehört, um so eine Kochsendung zu machen, die es unsichtbar ist. Das braucht es sicherlich eben auch, die dann ihr Know-how reingeben, wie man das eben am besten zeigen kann.
Ja, absolut.
Ich glaube, es geht.
Ja, das ist ja auch so, weil du vorhin sagtest oder gerade noch sagtest, so, wenn wir so langsam dem Ende des Gesprächs sind, aber du sagtest halt, da gibt es sofort und da komme ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man auch über das Kochen hinaus in ganz vielen anderen Servicebereichen oder Dingen, die man sozusagen mit Begeisterung herstellt, selbstverständlich über den Pförtner hinauskommt. So, ne? Nur wie gesagt, diese Gewürze, die Zutaten, so, das ist halt etwas, was in einer Art und Weise, dazu gehört natürlich auch der Redakteur, der auf Seiten des Senders oder des Produzenten sitzt und auch versteht, was du da vorhast, so, und wie man einfach viele Menschen begeistern kann. Ja, also, und vielleicht als letztes Beispiel, um wegzukommen vom Kochen, aber ich glaube, auch vor Jahren hätte sich keiner vorstellen können, dass du irgendwie die Wegwerfgesellschaft, so, also alles, was die Leute im Keller haben oder auf dem Dachboden oder wie auch immer, das war ja auch so weiß ich nicht, Flohmärkte, so sind schon immer was Populäres gewesen, aber auf einmal wird da eine riesen Show draus gemacht und das ist so mit
Marie Kondo, das erfolgreichste
Format schlechthin, dass man Bares für Rares
oder da das,
Leute kommen und irgendein komisches Bild oder irgendwas eine Figur haben und die da hinstellen. Und da wird irre viel Unterhaltung draus gemacht, ganz viel Unterhaltung. Und viele gucken sich das auch an, weil es einfach Spaß macht zu sehen, wie jemand, der ahnungslos sozusagen mit irgendeinem hübschen Antiquitätchen da hinkommt, nachher mit 5.000 Euro da rausgeht, weil sich da 4 oder 5 Experten oder Händler irgendwie streiten darüber, wer es kriegen darf. So, und das ist toll, das ist riesig toll.
Genau, und das hätte niemand gesagt, dass das irgendwie funktioniert. Und nee. Deswegen bleibe ich dran, ne? Also deswegen bleibe ich an meinem Thema dran. Ja. Und ja, nach dem Motto, öfters mal den Quatsch ernst nehmen. Ne? Warum soll es dieses Thema, das Selbermachen von Textilien oder Textilien insgesamt, warum soll es das nicht sozusagen die große Aufmerksamkeit bekommen? Ich glaube fest, dass das irgendwie zusammenhängt. Ne? Also, dass es uns genauso nah ist wie das Essen. Und ja, vielleicht haben wir heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Man weiß ja immer nie, wer den Podcast alles hört und so. Ne? Bleiben wir dran. Ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, was du mir so an Hintergrund oder uns so an Hintergrundinformationen erzählt hast. Das ist einfach immer toll, jemanden zu haben, der aus seinem Bereich erzählt. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Jetzt habe ich mich ja gerade erst warm geredet. So, jetzt kann es eigentlich erst loswerden.
Ja, nein. Das Privileg habe dann ich irgendwann mit dir weiterzuführen, die anderen erstmal nicht. Ja. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank und wir hören uns. Bis bald.
Danke, Maike.
So, das war's für heute oder genauer gesagt für dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr auch 2021 den Past-Podcast gehört habt. Im neuen Jahr hören wir uns wieder, zunächst mit einer Sonderfolge. Im Gespräch mit einer Kundin reden wir unter anderem über das Nähen von Hosen. Das passt, denn vom 6. bis zum 9. Januar biete ich einen neuen kleinen Online-Workshop an, die Hosenformel. In 3 kleinen Workshops verrate ich euch alles, was ich über Hosenschnittanpassung weiß. Den Link zu Info und Anmeldung findest du in den Shownotes. Wir vom Team Krafteln gehen nun in die Weihnachtspause und wünschen euch von Herzen alles Gute. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Liebe Grüße, eure Maike Rentschbergner.